Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Ankunft zehntausender Migranten aus Marokko in der spanischen Exklave Ceuta hat in der EU eine Diskussion ausgelöst. Die Innenminister werden sich am Dienstag per Video zusammenschalten. 22 Staaten, darunter auch Deutschland, fordern von der EU-Führung eine koordinierte Reaktion. Inzwischen sind die meisten Migranten nach Marokko zurückgekehrt. Nach Angaben der spanischen Regierung kamen bei dem Versuch, die Grenze nach Ceuta zu überqueren, 67 Menschen ums Leben.
Die Bewohner von Ceuta kehren heute langsam zu ihrem normalen Leben zurück. Einige Geschäfte und Cafés haben schon wieder geöffnet. Aber viele sind noch geschockt von den Ereignissen der vergangenen Tage. Ich denke, von heute an wäre es nur logisch, unsere Grenzen streng zu bewachen. Wenn die Polizei nicht ausreicht, dann eben das Militär oder was auch immer nötig ist. Nahezu alle der über 50.000 seien inzwischen nach Marokko zurückgekehrt, sagen die spanischen Behörden. Aber einige sind noch in Ceuta und versuchen Geld zu wechseln, um Lebensmittel zu kaufen. Seit 3 Tagen bin ich hier und möchte in den Supermarkt, um mir etwas zu essen zu kaufen. Aber die wollen einen Pass von mir, um reinzukommen. Und wenn ich keinen Pass habe, lassen sie mich nicht rein, auch wenn ich Geld zum Bezahlen habe. Die Rückkehr nach Marokko findet freiwillig statt, so die Behörden. Über die Gründe, sowohl für ihr Kommen als auch ihre Rückkehr, wird noch spekuliert. An der Grenze wird schnell eine schwimmende Barriere aufgebaut. Sie soll das Umschwimmen der Grenzanlagen verhindern. Da haben jedoch viele Zweifel. Wir sind der Ansicht, dass die Barriere, die wir hier sehen, auch in Zukunft anfällig sein könnte, dass man sehr leicht um sie herumschwimmen und sie passieren kann. Immer noch werden Menschen gefunden, die beim Versuch, Ceuta zu erreichen, gestorben sind. Gestorben, weil sie auf ein besseres Leben in Europa hoffen.
Ja, und damit zu Christina Böker in Ceuta. Wie ist denn die Lage zurzeit in der Stadt?
Ja, anders als gestern, als wir genau hier an derselben Stelle standen, bewegen sich die Menschen hier heute nur in eine Richtung, nämlich aus Ceuta raus in Richtung Marokko. 200 Meter hinter mir beginnt Marokko und wir sehen es vielleicht gerade wieder, eine kleine Gruppe von jungen Männern, die durch das Grenztor praktisch geht. Gestern schwammen hier auch gleichzeitig immer noch Menschen durchs Meer und sind hier an Land gegangen aus Marokko Richtung Ceuta. Das passiert heute nicht. Vielleicht auch, weil, wie wir hören, in Marokko es auch ein großes Aufgebot von Sicherheitskräften jetzt gibt, die die Menschen davon abbringen, davon abhalten, überhaupt ins Wasser zu gehen und hier rüber zu schwingen und zu schwimmen. Und dann gibt es ja auch noch die Barriere, die wir gerade im Film gesehen haben. In Ceuta selbst kehrt langsam wieder Ruhe ein. Wir haben vorhin Menschen am Strand gesehen. Also das normale Alltagsleben beginnt langsam wieder, nachdem sich die Menschen ja seit ein paar Tagen gar nicht vor die Tür getraut hatten und zu Hause geblieben waren. Heute sieht es wieder ein bisschen eher nach normalem spanischen Alltag hier aus.
Vielen Dank, Christina Böker. Und wir gehen weiter zu Stefan Stuchlik in Brüssel. Stellt die aktuelle Situation in Ceuta jetzt die gesamte EU-Migrationspolitik auf die Probe?
Ich würde von einer Krise sprechen. Man hat ja vor wenigen Wochen erst ein gemeinschaftliches Asylsystem auf den Weg gebracht. Eine gemeinschaftliche Rückführungsverordnung. Das sollte vor allem eins verhindern, dass nämlich im Fall einer Krise die Staaten, so wie wir es gerade eben jetzt gesehen haben, jeder einzeln für sich unkoordiniert Maßnahmen ergreifen. Und es sollte garantieren, dass der Staat, der sich in der jeweiligen Krise befindet, in unserem Fall wäre das Spanien, 100-prozentige Solidarität von allen anderen EU-Mitgliedstaaten erhält. Auch das, kann man sagen, hat nur bedingt funktioniert. Von einer Krise kann man sprechen, weil jetzt 22 Staats- und Regierungschefs, unter anderem auch Bundeskanzler Merz, einen Brief geschrieben haben an die EU-Kommissionspräsidentin und an die irische Ratspräsidentschaft und eine Sondersitzung der EU-Innenminister verlangt haben. Und in dem Brief steht drin, dass Spanien durch sein Regierungshandeln, Spanien hat vor wenigen Monaten eine 6-stellige Anzahl von illegal im Land Befindlichen legalisiert, weil man Arbeitskräfte wollte, dass Spanien durch dieses Handeln unter anderem die Krise erst mit verursacht habe. Das ist ein direkter Angriff auf Madrid. Die Sondersitzung der Innenminister wird am Dienstag stattfinden, virtuell. Und man kann sich vorstellen, dass der Tonfall in dieser Sitzung nicht gerade freundlich sein wird.
Stefan Stuchlik in Brüssel, danke für die Einschätzung. Russland hat in der Nacht die ukrainische Hauptstadt Kiew massiv angegriffen. Dabei wurden mindestens 10 Menschen getötet und 30 verletzt. In mehreren Bezirken wurden Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien beschädigt, wie Bürgermeister Klitschko mitteilte. Um sich zu schützen, verbrachten viele Menschen die Nacht in Kellern und U-Bahn-Stationen. Russische Angriffe werden auch aus Cherson und Dnipro gemeldet. Der Weltfußballverband FIFA hat seinen Plan aufgegeben, Investoren an der Vermarktung der Weltmeisterschaften zu beteiligen. Damit reagierte FIFA-Präsident Infantino auf harsche Kritik, unter anderem der Europäischen Fußballunion UEFA. Diese hatte angekündigt, sonst nicht mehr an FIFA-Turnieren teilzunehmen. Jetzt fordert die UEFA in einer weiteren Erklärung, die Verantwortlichen für den Investorenplan müssten ausfindig gemacht und zur Rechenschaft gezogen werden. Fragen wir nach bei Benjamin Best. Was bedeutet das denn jetzt für Infantino?
Ja, Gianni Infantino steht definitiv unter Druck, zumal der Europäische Verband UEFA ihm heute das Vertrauen entzogen hat. Es geht in dieser Auseinandersetzung allerdings nicht nur um einen gescheiterten Investorenplan, sondern es geht um einen langjährigen Machtkampf zwischen der UEFA und der FIFA. Es geht um die fortschreitende Kommerzialisierung des internationalen Fußballs. Die beiden Wettbewerbe von UEFA und FIFA konkurrieren um lukrative Einnahmen. Es geht im Kern also nicht nur um Gut und Böse, sondern auch die UEFA hat in der Vergangenheit nicht unbedingt durch Transparenz und Glaubwürdigkeit geglänzt.
Kann sich Infantino als Präsident so noch halten?
Das ist zurzeit, ehrlich gesagt, völlig offen. Die Frage ist, ob weitere Kontinentalverbände der UEFA folgen und Gianni Infantino ebenfalls das Vertrauen entziehen. Danach sieht es aktuell nicht aus. Die Frage ist auch, ob die UEFA eine Alternative hat. Gibt es überhaupt einen Gegenkandidaten zu Gianni Infantino? Man darf Gianni Infantino nicht unterschätzen. Ja, er steht aktuell unter Druck, aber er hat bis jetzt in der Vergangenheit immer wieder politische Widerstände überwunden.
Benjamin Best, vielen Dank. In Hamburg haben heute hunderttausende Menschen an einem Demonstrationszug zum Christopher Street Day teilgenommen, nur eine Woche nach dem tödlichen Anschlag in Berlin. Polizei und Veranstalter sprechen von 300.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das diesjährige Motto lautete für eine Zukunft ohne Angst. Die Hamburger Polizei hatte erhöhte Sicherheitsvorkehrungen getroffen und ihre Einsatzkräfte verdoppelt. Happy
Pride! Glitzernd, bunt, aber vor allem eins, geschlossen und mit Haltung. So viele wie noch nie feiern heute den Hamburger Christopher Street Day. Nach dem Anschlag auf den Berliner CSD am vergangenen Wochenende wollen sie sich nicht einschüchtern lassen.
Ja, ein mulmiges Gefühl habe ich schon, aber trotzdem lasse ich mir das nicht nehmen heute.
Und gerade jetzt müssen wir alle da sein, stark sein, Zusammenhalt ist das Wichtigste jetzt.
Wir lassen uns jetzt nicht unterkriegen und feiern.
Heute mit dabei und ganz besonders gefeiert der Wagen des Berliner CSD, ein Zeichen der Solidarität.
Es ist mir total wichtig, dass wir uns diesen Moment, der uns genommen wurde, ein Stück weit auch zurückholen. Mir ist mir total wichtig, dass wir Sichtbarkeit zeigen, weil das unsere Antwort auf den Hass ist.
Schwere Lkw und Sprinter gehören als Sperren längst zum Sicherheitskonzept dazu. Die Hamburger Polizei hat ihre Einsatzkräfte in diesem Jahr jedoch verdoppelt.
Deshalb sind wir sehr zuversichtlich, dass wir auch hier mit Blick auf den Streckenschutz, technische Sperren zum Überfahrschutz sehr, sehr, sehr gut aufgestellt sind.
Schutz im Alltag, auch jenseits von Großevents wie diesem, fordert die Community.
Diese Demo hier heute ist auch ein Aufruf an die Politik. Wenn die Politik ihre ganzen Solidaritätsbekundungen ernst meint, dann bringt sie jetzt den Schutz queerer Menschen endlich ins Grundgesetz.
Die Sicherheitsmaßnahmen sind sichtbarer denn je. Im Mittelpunkt stehen dennoch Vielfalt und Zusammenhalt ohne Angst.
Es ist ein Problem, das viele Verbraucher kennen. Wenn die Waschmaschine, der Geschirrspüler oder der Toaster kaputt gehen, können sie oft nicht repariert werden, weil defekte Teile gar nicht ausgebaut werden können oder die Reparatur zu teuer wäre. Was folgt? Die Geräte wandern in großer Zahl in den Müll. Und der Berg an Elektroschrott wächst permanent. Das soll sich nun ändern. Ab dieser Woche haben Verbraucher Anspruch auf eine Reparatur und das sogar zu einem angemessenen Preis.
1,7 Millionen Tonnen Elektroschrott fallen in Deutschland jährlich an. Doch viele Geräte müssten hier gar nicht landen. Mit dem neuen Recht auf Reparatur hat der Gesetzgeber nun den Rahmen geschaffen, dass weniger weggeworfen und damit die Umwelt entlastet wird. Konkret heißt das, Hersteller müssen ab jetzt eine Vielzahl von Haushaltsgeräten, aber auch Tablets oder Smartphones reparieren, wenn der Kunde es wünscht. Und zwar kostenlos während der zweijährigen Gewährleistungspflicht. Nach Ablauf der Frist muss die Reparatur zu einem marktüblichen Preis möglich sein.
Das ist ein Ziel und das muss zukünftig möglich sein, in einem angemessenen Zeitraum zu einem angemessenen Preis. Und hier sind wir natürlich auch im Austausch mit den Herstellern.
Aber genau hier sehen Verbraucherschützer eine große Schwachstelle des Gesetzes, da es an konkreten Vorgaben fehlt, was ein angemessener Preis ist. Die Befürchtung, Hersteller könnten hier geschickt an der Preisschraube drehen.
Ein anderer Punkt ist, man könnte mehr Anreize schaffen, zum Beispiel an einen Reparaturbonus denken. Das heißt, derjenige, der sich für die Reparatur entscheidet, kann zusätzlich belohnt werden. Und ein anderer Gedanke wäre eine Mehrwertsteuersenkung bei Reparaturen, um auch hier einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen und das Ganze günstiger zu gestalten. Weil daran wird sich wahrscheinlich der Erfolg dieser Regelung messen lassen müssen.
Vor allem aber sind die Hersteller gefordert. Erst wenn ihre Geräte reparaturfreundlich konzipiert und gebaut werden, könnten sich die Elektroschrottberge in Zukunft sichtbar verkleinern.
Die Tour de France der Frauen ist gestartet mit einem Abstecher in die Schweiz. Die erste Etappe am Genfer See mit Start und Ziel in Lausanne gewann die Niederländerin Lorena Wiebes. Damit führt sie auch in der Gesamtwertung, fährt also morgen im gelben Trikot.
Lorena Wiebes gelingt damit schon zum zweiten Mal in ihrer Karriere dieser Rundumerfolg, denn bereits 2022 durfte sich die Niederländerin über das erste gelbe Trikot der Tour de France Femme freuen. Die beginnt in diesem Jahr erstmals in der Schweiz. Start und Ziel der ersten Etappe ist Lausanne. Unweit des Ufers des Genfer Sees werden 6 Kilometer vor dem Ziel die letzten Ausreißerinnen eingeholt. Es kommt zu einer anspruchsvollen Sprintentscheidung, denn die Ziellinie liegt auf der Côte Saint-François, einem 2,5 Kilometer langen Anstieg. Und dort ist Lorena Wiebes die explosivste für die weltbeste Sprinterin. Die wohl schwierigste Aufgabe, in diesem Finale überhaupt dabei zu sein. Wiebes gewinnt vor Kimberly Lecourt-Pienaar und Demi Wollering. Beste Deutsche auf Rang 17 ist Antonia Niedermayer. Am Sonntag auf Etappe 2 könnte es durchaus wieder eine Sprintentscheidung geben. Von daher hat Lorena Wiebes gute Chancen, ihr gelbes Trikot dort zu verteidigen.
Bei den Ruder-Europameisterschaften im norditalienischen Varese hat der deutsche Doppelvierer der Männer Gold gewonnen. Marc Weber, Felix Heinrich, Jonas Gelsen und Ole Hohensee krönten damit den ersten Finaltag der Wettbewerbe. Sie hatten das Rennen von Beginn an kontrolliert. Am Ende verwiesen die Deutschen Polen und Kroatien auf die Plätze. Es ist das erste EM-Gold in dieser Bootsklasse seit 13 Jahren. Nach der Hitzewelle der vergangenen Tage hat es gestern Abend in Teilen Deutschlands heftige Gewitter und Unwetter gegeben. In Sachsen kam ein Mann ums Leben. Er sei in Rathen von einem Baum erschlagen worden, teilte die Polizei mit. Weitere Menschen wurden demnach verletzt, 3 von ihnen schwer. Das Unglück ereignete sich im Nationalpark Sächsische Schweiz. Dort waren zum Zeitpunkt des Unwetters viele Menschen auf dem Weg zur Vorstellung eines Freilufttheaters. Teile des Nationalparkes wurden für Besucher gesperrt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 2. August.
Hoher Luftdruck und heiße Luft aus Süden bescheren uns einen oft sonnigen Sonntag und mit der Temperatur geht's weiter nach oben. Zu Beginn der Nacht gibt's vor allem in Alpennähe noch teilweise heftige Schauer und Gewitter, sonst ist es oft nur locker bewölkt oder klar und trocken. Morgen scheint neben ein paar lockeren Wolken verbreitet die Sonne. Am Nachmittag und Abend entwickeln sich in Alpennähe wieder lokal heftige Schauer oder Gewitter, sonst bleibt es weitgehend trocken. In Niederbayern heute Nacht nahe 20, im Norden dagegen teilweise unter 10 Grad. Morgen auf den nordfriesischen Inseln um 20, im Südwesten wieder über 30 Grad. Montag meist sonnig und noch heißer. Vor allem im Westen und Südwesten entwickeln sich lokale Schauer oder Gewitter. In den folgenden Tagen gibt's teils Sonne, teils Wolken, dazu stellenweise Gewitter mit Unwetterpotenzial.
In den Tagesthemen um 23.25 Uhr mit Julia Niharika-Senn geht es um KI-erzeugte Inhalte. Diese müssen in der EU künftig von professionellen Anbietern als solche kenntlich gemacht werden. Außerdem Rückkehr nach den Bränden, wie es für die Menschen im Südwesten Frankreichs nun weitergeht. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.